SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Unser Gast heute Abend heißt Nabil Al-Amri und er versteht sich als Brückenbauer, als Vermittler zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Das Wandeln zwischen Kulturen, zwischen Ländern und politischen Systemen, das hat Nabil Al-Amri selbst schon seit Kindheit gelernt. Er stammt aus dem Nordjemen. Sein Onkel war dort viele Jahre Premierminister. Er ist aufgewachsen, aber in der DDR in Ost-Berlin. Und heute lebt Nabil Al-Amri in Bayern, arbeitet dort als Trainer, als Berater für internationale Unternehmen und Entwicklungshilfeorganisationen und er lehrt interkulturelle Kommunikation an der Universität Bayreuth. Herr Al-Amri, herzlich willkommen.
Hallihallo.
Herr Al-Amri, Brückenbauer, das ist tatsächlich sowas wie Ihr Motto, steht auf jeden Fall auch ganz oben auf Ihrem Lebenslauf oder Ihrem Profil als Berater und Trainer. Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Fähigkeit oder Eigenschaft eines Brückenbauers?
Brückenbauer bringen ja erstmal Dinge zusammen, wo es eigentlich eine Trennung gibt. So, und das ist mein Ansatz, immer sozusagen das Gemeinsame herauszustellen, herauszuarbeiten. Und in diesem Falle zum Beispiel eben, das ist Deutschland, was hat Deutschland mit der arabischen Welt zu tun? Und da gibt es ja zum Beispiel eben deutsche Wörter arabischer Herkunft. So, das ist erstmal sowas, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass eben das Wort Benzin aus dem Arabischen kommt oder Kabel kommt vom arabischen Hubble. Das ist was, wo gibt es erstmal einen Aha-Effekt und da kann ich schon mal so eine Brücke bauen.
Okay, das heißt, bei allem Trennenden oder bei dem, von dem man erstmal denkt, ach, da gibt es große Unterschiede, ist die Aufgabe des Brückenbauers auch dann nach Verbindung
absolut
zu suchen und nach dem, was
korrekt,
gemeinsam
korrekt,
ist.
Korrekt, korrekt.
Okay. Und was würden Sie sagen, ist die größte Herausforderung für einen Brückenbauer und einen Vermittler?
Die Säulen ins Wasser zu bringen, sozusagen, ja. Also das ist das Schwierigste, weil oft ist es ja dann eben so, dass es auch um Konflikte geht zwischen, also ich mache das ja auch für Unternehmen oder sowas, ja, also die Produktionsstätten in der arabischen Welt haben, wo es oft gar nicht um die Qualität der Arbeit oder Ausbildung der jeweiligen Menschen geht, sondern darum, ja, wie kann man Konflikte besser hinbekommen und da ein Verständnis erstmal überhaupt aufzubauen, eben in diesem Falle Pfeiler ins Wasser zu bringen, das ist so das Schwierigste eigentlich, was ich bei meinem Job habe.
Nabil Al-Amri, Berater und Brückenbauer, ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über seine Arbeit als Berater und Brückenbauer, über seine Herkunft, seiner Familie im Jemen, über geteilte und vereinigte Länder, das trifft nämlich für Deutschland und für Jemen zu. Wir sprechen über Neugier und Lernbereitschaft und wir sprechen auch über eine Kindheit im Krankenhaus. Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, dort ist auch unser heutiger Gast in SWR 2 Tandem geboren. Nabil Al-Amri, er lebt inzwischen in Bayern als selbstständiger Berater und Brückenbauer. Das ist sein Motto, Brückenbauer. Geboren wurde er eben Mitte der 60er Jahre in Sanaa, damals die Hauptstadt des Nordjemen. Und er wurde geboren als Kind einer sehr einflussreichen. Herr Al-Amri, welche Rolle hat Ihre Familie damals gespielt in diesen Jahren?
Tja, meine Ahnen sind da sehr bekannt, sehr berühmt. Also letztendlich haben sie die Revolution ins Land gebracht. Also die komplette arabische Halbinsel ist ja bis heute von Königshäusern regiert. Und Mitte der 60er Jahre war das auch der Jemen noch. Der war geteilt, Nord-Süd, genau wie Deutschland damals. Wir befinden uns ja damals historisch gesehen zur Zeit des Kalten Krieges, also Ostblock, Westblock. Und meine Familie, beziehungsweise mein Onkel Hassan Al-Amri war der Führer der Revolutionstruppen, also der sozusagen die Revolution angeführt hat und ja letztendlich den König vertrieben hat und die einzige Republik der arabischen Halbinsel gegründet hat oder maßgeblich mit daran beteiligt war.
Also recht illustre Verhältnisse. Sie haben den Jemen dann schon als Kleinkind verlassen. Was haben Sie für Erinnerungen noch an diese Zeit? Oder haben Sie da noch Erinnerungen konkrete?
Ganz, ganz schemenhaft. Also im Grunde genommen eigentlich nicht, weil also ich habe im Jemen Kinderlähmung bekommen, Polio. Und bin dann eben, weil meine Familie so einflussreich gewesen ist, auch da nochmal Stichwort, bis 1963 sind die Stadttore der Stadt noch geschlossen worden. Es gab keinen elektrischen Strom, nichts, ja. So, und dann war die Revolution und man hat halt versucht, mir gesundheitlich zu helfen. Und deshalb bin ich aufgrund der guten Verbindung meines Onkels. Er hat dann auch maßgeblich so ein Handelsabkommen mit der DDR unterschrieben, beziehungsweise so einen Vertrag und andersrum mit der damaligen BRD gekündigt. Mhm. Also von daher gab es also jetzt auf einmal so Verbindungen in die DDR, die ja eben auch für ihr Gesundheitswesen bekannt war. Und so bin ich eigentlich eben ausgeflogen worden mit Revolutionskämpfern, ja, und hat man gesagt, ja komm, nimm mal hier das Kind mit und schau mal, was mit dem ist, ob man dem nicht irgendwie helfen kann. So bin ich nach Ost-Berlin gekommen und erinnern kann ich mich da nicht, weil, ja, wie alt war ich? Anderthalb, zwei Jahre ungefähr.
Sie sind dann wegen dieser Polioerkrankung, Kinderlähmung nach Ost-Berlin an die Charité gekommen. Wie hat sich das mit der Kinderlähmung damals bemerkbar gemacht und wurde das dann behandelt an der Charité?
Polio-Kinderlähmung ist eine Viruserkrankung, ja, ist ja jetzt auch wieder aktuell. Letztendlich betrifft das das Nervensystem, also das Nervensystem lähmt die Empfängersender über die Wirbelsäule. Mhm. Also das heißt, Muskeln können nicht mehr angesprochen werden vom Gehirn. Und bei mir war das dann halt wirklich dann so gewesen, dass ich ja noch nicht mal den Kopf bewegen konnte. Und da hat man eben wirklich mit Rehabilitationsmaßnahmen das einfach so hingekriegt, dass ich jetzt nur noch in Anführungszeichen ein gelähmtes Bein habe. Okay. Das ist sozusagen meine Erinnerung, mein Mitbringsel, was ich sozusagen in meinem Leben etabliert habe.
Sie waren da tatsächlich zur Behandlung sehr lange in der Charité, ich glaube 5 Jahre im Krankenhaus. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Richtig, ja. Das ist ja irre.
Ja. Also das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil also Sprache konnte ich ja überhaupt nicht oder eben was eben ein zweijähriges Kind eben kann oder sowas, ja. Und Bezugspersonen alle weg, ja. Und alle Leute haben nur was Weißes an. Und ja, also das war schon wirklich also nicht nur ein Kulturschock, sondern einfach auch ein Lebensschock sozusagen, ja.
Wie macht man das als Kind, wenn auch eben Familienangehörige nicht greifbar sind? Wer hat da nach Ihnen geschaut und wie haben Sie sich selbst da, ich sag mal, bei Laune gehalten? Oder wo nimmt man da Zuversicht und Hoffnung her als Kind?
Ich glaube, Kinder tun einfach und die wissen gar nicht, warum sie tun. So, das habe ich auch selber erst als Vater gelernt, wo ich auch mit meiner eigenen Vergangenheit nochmal so ein bisschen anders konfrontiert wurde. Und als Kind tut man oder habe ich getan. Ich kann Ihnen nicht sagen, mein Erfolgsrezept oder irgendwie, ob sowas gibt. Ja? Aber Überleben ist alles. Ja? Und wie das dann eigentlich geht, also ich bin ein neugieriger Mensch, vielleicht ist das auch, hat mir das auch geholfen damals. Und ich habe auch versucht, da auch immer so das Positive zu sehen und habe viel gelacht. Also meine Erinnerungen sind dann eben auch mit irgendwelchen anderen Kindern, die halt alle irgendeine Beeinträchtigung hatten, Behinderung hatten, dass wir dann da halt einfach unsere Sachen gemacht haben und unseren Spaß auch irgendwie hatten, auch wenn das ein bisschen komisch vielleicht klingt.
Nee, aber Kinder sind ja tatsächlich da sowas, so Meister des Pragmatismus auch und der sozusagen korrekt, sich auf eine gegenwärtige Situation zu beziehen. Haben Sie dann im Krankenhaus dann aber doch auch eben, höre ich ein bisschen raus, Freunde oder Bezugspersonen gefunden?
Ja klar, also letztendlich war ich natürlich der kleine exotische Junge, der da irgendwie ich war der Einzige, der eben wirklich aus dem Ausland war, in der DDR, muss man ja auch noch mal so sehen, ja, also jedenfalls auf dieser Kinderstation. Mhm. Und da hat man mich natürlich dann auch immer so ein bisschen auch interessiert angeguckt, ja, und ich hatte dann letztendlich auch Unterstützung von, ja, Erwachsenen, ohne die ich das natürlich nicht geschafft hätte. Also ich habe dann da auch meine Pflegemutter kennengelernt oder meine Pflegemütter, das waren dann verschiedene, die sich dann meiner angenommen haben und mich dann halt auch mal irgendwie am Wochenende mitgenommen haben aus dem Krankenhaus, weil sonst die anderen Kinder, die waren ja alle eingebunden in Familiensysteme und ich war da sozusagen der Einzige, für den halt irgendwie keiner da war, beziehungsweise wo sich dann irgendwie andere Krankenschwestern oder medizinisches Personal verantwortlich gefühlt haben, sozusagen, ja.
SWR 2 Tandem heute mit Nabil Al-Amri, der als Kind wegen einer Polioerkrankung vom Jemen nach Ost-Berlin gekommen ist und als Kind dort lange, 5 Jahre lang in der Charité behandelt wurde. Herr Al-Amri, wann sind Sie dort rausgekommen? Wie war das dann?
Das war neu geboren, neue Welt. Die Leute haben nicht nur was Weißes an. Die Leute gucken mich komisch an, weil ich mit zwei Krücken laufe. Man dreht sich um nach mir. Das war völlig neu für mich. Und auch mit diesem Umstand irgendwie leben, dass ja, die körperliche Beeinträchtigung einfach so eine Besonderheit irgendwie ist. Das war für mich neu.
Sie waren damals so 6, 7, also Grundschul, erste Klasse Alter?
Genau, genau. Also ich bin im Krankenhaus eingeschult worden, weil, wie gesagt, also ich ja auf einer Kinderstation war mit anderen Kindern, die eben langwierige Erkrankungen haben, also eben Krebs, Autounfälle, die eben irgendwie sehr schwierig verlaufen sind. Und um diesen Kindern einfach auch so eine Integration in der normalen Gesellschaft außerhalb des Krankenhauses irgendwie zu erleichtern, gab es eine Krankenhausschule, dort bin ich eingeschult worden. Und dann bin ich sozusagen, ja, habe nochmal so ein halbes Jahr wiederholt und bin in eine normale polytechnische Oberschule, so war ja der Begriff in der DDR damals, eingeschult worden.
Sie sind dann in Ost-Berlin bei einer Pflegemutter bzw. Pflegemüttern groß geworden, zur Schule gegangen. Wie war das für Sie? Wie haben Sie sich da zu Hause gefühlt?
Nein, überhaupt nicht. Also das Zuhause, das ist natürlich so ein bisschen auch mein Lebensthema, dass man sich da, also ich mich, entweder überall zu Hause fühle oder kein wirkliches Zuhause habe, je nachdem. So, also ich habe wenig Bezug zu einem Ort, geografischer Ort, sondern bei mir ist eigentlich Zuhause immer verbunden mit Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die sich für mich einsetzen, auf die ich vertrauen kann, sowas, das ist für mich Zuhause.
Wie haben Sie da als Kind, als Jugendlicher dann die DDR erlebt, einen real existierenden Sozialismus?
Also für mich war das natürlich meine Umgebung und ich habe mich da in einer gewissen Weise diesen Exotenbonus gehabt. Auf der anderen Seite, ja, der Exotenbonus, weil ich eben ein ausländisches Kind war, was ja eben auch in der DDR sehr ungewöhnlich war. Und da war es dann im Grunde genommen so, dass ich genauso wie alle anderen, ich wollte natürlich auch so sein wie alle anderen und mich da gut einfügen und habe dann eben im Grunde genommen so eine normale DDR-Sozialisation mitgemacht. Also Stichwort Jungpionier, Thälmann-Pionier, nachher als Jugendlicher auch FDJ-Mitglied und weil ich einfach auch immer so ein neugieriger Mensch bin, war ich da sogar Agitator. Agitator sind ja eigentlich so Menschen, die irgendwie damals in der DDR die Leute so auf Spur bringen sollten, so eben besonders sozialistische Werte vermitteln und so weiter. Ich habe den Job bekommen, weil ich einfach immer ganz neugierig war und immer über die Politik Bescheid wusste und wer was wo gemacht hat. Und viel Radio damals auch schon und einfach auch Fernsehen geschaut habe.
Ja. Sie haben jetzt auch gesagt, Sie hatten den Exotenbonus, also Ausländer, das war in der DDR nicht häufig. Wie haben Sie das erlebt? War das tatsächlich sozusagen eher ein positiver Umstand oder haben Sie da auch problematische Erlebnisse oder Szenen miterlebt?
Also in meiner frühesten Kindheit war das eigentlich eher positiv, also irgendwie was Besonderes und ach, und du hast ja so Locken und lalala, sowas. Und natürlich auch so mit meiner Behinderung als Jugendlicher nachher gab es auch kritische Situationen, ja, also wo man dann schon irgendwie auch, ja, hier die Presskohlen kommen jetzt hier auch noch rein und dann können die auf einmal gar nicht so richtig laufen, ja, und jetzt müssen wir ja auch noch die Krüppel aufnehmen, also sowas kenne ich auch aus der DDR.
Wie war das in dieser Zeit? Konnten Sie da als Kind, als Jugendlicher dann Ihre jemenitische Familie sehen? Hatten Sie Kontakt mit denen?
Also ein bisschen Kontakt schon, den gab es eigentlich auch immer wieder. Also alle 4 Jahre, also glaube ich, das war so der Rhythmus meiner Familie, die dann irgendwie bei mir aufgeschlagen sind, die ich natürlich überhaupt nicht sprachlich mehr verstehen konnte, weil ich damals im Grunde genommen kein Arabisch mehr sprechen konnte, weil ich habe ja nur Deutsch gesprochen die ganze Zeit. Und eben weil meine Familie eben ja, ist ja auch westliches Ausland gewesen, ja, also aus dem Nordjemen, das war ja ein westliches Land und der Südjemen, das war ja sozusagen der sozialistische Bruderstaat und das war auch immer wiederum so ein bisschen schwierig dann. Und wie gesagt, mein Vater war Diplomat gewesen und der kam dann natürlich immer mit so einer großen Entourage, das heißt also, da kamen dann 4, 5 dunkelhäutige Männer, die Arabisch gesprochen haben, Einer von denen ist dann aber rausgesprungen und hat mich dann umarmt und sonst was, weil das war dann mein Vater, zu dem ich natürlich überhaupt gar keine Beziehung hatte. Und das war immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite haben sie immer viele Geschenke mitgebracht, was auch irgendwie sehr toll war, aber dann waren sie auch wieder weg. Zack, und dann waren die Geschenke da, aber die Menschen waren wieder weg und ich konnte auch gar nicht so richtig damit anfangen.
Sie haben gesagt, die diplomatischen Verbindungen Ihrer Familie, haben die da auch dann dafür gesorgt, dass Sie noch vor dem Mauerfall, wenn ich es recht im Kopf habe, in Ost- und in West-Berlin gelebt haben? Das ist ja gar nicht so einfach gewesen vor dem Mauerfall. Wie kam es dann nach West-Berlin oder was gab es da zu dieser Zeit? Was haben Sie da gemacht?
Also letztendlich nach Beendigung meiner Schulausbildung, ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen in Pankow in Berlin. Ja, da muss man einfach auch nochmal kurz die Zeit zurückdrehen. Wann war das? 82, 83. Und die DDR ist ja ein ganz reglementiertes Regime gewesen, wo man im Grunde genommen nicht das machen konnte, was man wollte. Und alle meine Klassenkameraden sind dann halt verpflichtet worden, eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer zu machen. Und ich bin auf einmal völlig rausgefallen aus diesem Raster. Wie kommen Sie denn jetzt eigentlich hierher? Und also die DDR-Behörden konnten damals dann nichts mehr mit mir anfangen. Das heißt, letztendlich habe ich mich entschlossen, zu meiner Herkunft, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und habe dann 1983, 84 die DDR verlassen und bin sozusagen zu meinen Eltern, die ich bis dahin eigentlich nicht kannte, eben bis auf diese kurzen Besuche, die ich gerade skizziert habe. Und dann bin ich nach Tunesien gegangen, weil dort mein Vater Botschafter war des Landes Jemen. Und ich war bis dahin auch nicht raus aus der DDR. Also da muss man ja auch wieder so diese, ich kannte gar keine andere Welt. Ja. Und habe dann gesagt, okay, gut, also wenn es hier in der DDR nicht weitergeht und dann wandere ich jetzt aus, so habe ich mich gefühlt. Und dann bin ich sozusagen nach Tunesien gegangen. Und da habe ich dann natürlich auch Menschen aus der damaligen BRD kennengelernt. DDR war ja unmöglich, dass da jemand hinkam. Ja. Und dann habe ich letztendlich ein Stipendium bekommen von meinem Land zur Ausbildung in der DDR und bin dann wieder zurück nach Ost-Berlin. Und dann ging das aber alles irgendwie ganz schwierig. Also dann gab es zwar ein Stipendium, aber keinen Studienplatz oder Ausbildungsplatz oder so etwas. Und dann hatte ich natürlich Bekannte schon in West-Berlin. Und für mich als Ausländer, ich hatte einen jemenitischen Pass.
Ah ja, okay. Ja.
Und deshalb konnte ich sozusagen von Ost-Berlin nach West-Berlin und umgekehrt und war sozusagen der Mann auf der Mauer und habe zu der Zeit wirklich auch eine Wohnung in Ost-Berlin und in West-Berlin gehabt und bin zum Teil mehrmals am Tag über die Grenze gegangen.
Also, wenn der Mann auf der Mauer, auch hier schon ein bisschen der Brückenbauer, deutet sich da ja an. Nabil Al-Amri, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Als Kind ist er vom Jemen nach Ost-Berlin gekommen, ist dort aufgewachsen und hat dann in Deutschland auch eine Ausbildung gemacht und studiert, Herr Al-Amri. Sie haben erst eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und dann gleich 3 Studiengänge absolviert. Soziologie, Sozialökonomie, Multimedia, Informatik. Später nochmal ein Studium draufgesattelt, Weiterbildungsmanagement, außerdem eine Heilpraktika-Ausbildung abgeschlossen. Was treibt Sie da immer an? Ist es Neugier, die Suche nach Abwechslung? Ist es Unentschlossenheit? Was ist es?
Neugier, absolut. Ich finde einfach Dinge spannend. Ich finde auch Entwicklung immer sozusagen einen natürlichen Prozess. Und ich möchte diesen Entwicklungsprozess einfach auch selber gestalten, ja. Deshalb ist sozusagen einfach nach meiner Berufsausbildung als Bürokaufmann, da war es ganz wichtig gewesen, also im Grunde genommen war ich ja Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, ja, und hatte eine Aufenthaltsgenehmigung und da war es ganz wichtig sozusagen, dass ich eben ein ganz guter Bürger bin und Steuern bezahle und so etwas alles tue, was ich auch alles gemacht habe, habe eine Ausbildung eben bei einem großen Unternehmen gemacht, habe da auch ein paar Jahre gearbeitet und dann habe ich dieses strategische Ziel, deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, umgesetzt. Habe die dann auch bekommen, die deutsche Staatsbürgerschaft. Und damit konnte ich mir sozusagen auch mein Leben hier aufbauen. Und dann konnte ich im Grunde genommen auch das machen, was ich machen wollte. Und das war nach Wissen streben, Wissen mir aneignen, mich entwickeln. Und so ging es dann im Grunde genommen los mit dem Soziologiestudium. Sozialökonomie und dann habe ich mich auf Kommunikationsstrukturen, damals war sozusagen das Internet noch was Neues und wie verändert das eigentlich so die Kommunikation zwischen den Menschen, das war auch so ein Diplomthema bei mir. Und dann habe ich gemerkt, okay, das also Internet, Multimedia-Informatik war da eine logische Schlussfolgerung. Mhm. Habe ich das dann nochmal studiert und so um 2000 herum, da ist das erste Mal die Internetblase geplatzt und ich bin sozusagen eben von meinem Projektmanager-Job als Multimedia-Experte sozusagen in die Arbeitslosigkeit gegangen und habe dann nochmal gedacht, okay, was gibt's denn noch Spannendes, ja, und dann kam ich wieder auf die Weiterbildung, deshalb habe ich Weiterbildungsmanagement studiert, Weiterbildung, im Grunde Menschen bei Bildung helfen, was erklären.
Das ist ja was, wenn ich mir das anschaue, so alles ein bisschen verbindet, Soziologie, auch Multimedia, Informatik, also digitale Kommunikation, dann Weiterbildung. Ja. Es geht auch da schon, ja, habe ich so den Eindruck darum, zu schauen, wie ticken Menschen und wie kriege ich die zusammen.
Genau, korrekt, ja. Also das ist ein bisschen der rote Faden in meinem Leben. Mhm. Ja, wo ich dann eben, Sie haben es ja selber gesagt, Brückenbauer und Brückenbauer halt auch in einem so ganzheitlichen Sinne, ja, also und letztendlich Verständnis füreinander entwickeln, ja, da sind wir auch wieder bei der Entwicklung und auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen, sozusagen, im positiven Sinne. Und da ist dann auch so die Heilpraktikerei reingekommen, weil es ist nicht bloß sozusagen Herkunft und sonst was, was uns beeinflusst, sondern halt auch die Psyche, der Geist, das, was ich eigentlich will im Leben und was dann letztendlich auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Und so bin ich dann einfach auch durch diese Heilpraktikerei auch ins Coaching, ins Führungskräftetraining gegangen, ja, und begleite einfach auch Leute bei ihrer Wunscherfüllung.
Sie sind dann nach Ihrer Studienzeit für den deutschen Entwicklungsdienst in den Jemen wieder gegangen, in ihre Geburtsstadt Sanaa. Wie war das? War das ein Gefühl, nach Hause zu kommen oder dann doch eher eine fremde Welt?
Es war sehr zwiespältig. Also letztendlich bin ich nach Sanaa zurückgegangen, um auch mein eigenes Leben, also meine Tochter ist da gerade auch geboren worden und wie ich auch schon erwähnt habe, also praktisch eigene Kinder zu haben, bringt einen eigentlich auch dazu zurück, nach der eigenen Kindheit nochmal zu schauen. Und ich habe im Jemen diese Zeit einfach auch genutzt, um eigene Wurzelsuche zu machen und auch so mein Bedürfnis nach Familie nachzukommen, also Herkunftsfamilie, und habe da geschaut, wie kann ich das machen, unabhängig. Ich bin zwar aus einer berühmten Familie, aber wie kann ich so auch meinen Unterhalt selber finanzieren, machen, tun. Und so bin ich in den Jemen gegangen, habe dort für den deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet. Und war da zuständig für Informationsarbeit, also Public Relations, und für Bildungsarbeit.
Wie sind Sie da im Jemen aufgenommen worden, mit auf der einen Seite Ihrem prominenten Familienhintergrund, aber praktisch dann doch irgendwie auch als Fremder, um nicht zu sagen als Ausländer?
Auch da wieder zwiespältig. Auf der einen Seite der lang ersehnte Sohn kehrt zurück in den Schoß der Familie, auf der anderen Seite hält er sich nicht an Gepflogenheiten, was man dann eben tun muss als Jemenit. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass meine emotionale Trennung zu meinem Herkunftsland und zu meiner Familie, ich habe das immer so ein bisschen geografisch, also geografische Gründe dafür gesehen, ja, das ist ja nun einfach ganz weit weg und so weiter, war Quatsch, stimmt nicht, sondern letztendlich ist die emotionale Bindung einfach nicht möglich gewesen und die geografische Nähe, die ich jetzt also wirklich dann hatte, weil ich dort gelebt habe, hat mir einfach nochmal auf sehr schmerzliche Weise klar gemacht, dass es zwar einen großen Wunsch bei mir gibt, in die Familie zurückzukehren, beziehungsweise auch Familie zu haben, auf der anderen Seite aber auch, dass durch meine Sozialisation und das Aufwachsen in einer fremden Umgebung, das einfach eine Illusion war, dass das möglich wäre. Hm.
Wie ist das heute? Sie leben jetzt seit langem wieder, haben lange in Berlin gelebt, inzwischen in Bayern. Wie verfolgen Sie die Lage im Jemen? Da herrscht seit Jahren ein Krieg, die Lage im Land ist recht chaotisch. Verfolgen Sie das und würden Sie da wieder hinfahren, wenn die Lage besser wird? Oder ist da auch die Distanz inzwischen so groß, dass Sie sagen, ja, also das Kapitel ist so für mich ein bisschen abgehakt?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht abgehakt, sondern ich habe einfach einen anderen Ansatz. Mhm. Also meine komplette Familie ist ja noch im Jemen. Wir telefonieren so 2-3 Mal im Monat ungefähr. Und ja, so wie es mir möglich ist, unterstütze ich da die Leute. Auf der anderen Seite sind sie auch sehr stolz. Und also da gibt es natürlich auch Fluchtmöglichkeiten. Wie kommt man aus dem Land? Will man das nicht? Also meine Familie hat sich da ganz klar dagegen ausgesprochen. Also sie will im Land bleiben. Also mein Bruder mit seiner Familie, meine Mutter und so weiter. Also und das ist natürlich auf der einen Seite schwierig. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom und das seit Jahren. Also die Preise sind total explodiert. Eben wie gesagt, seit 5 Jahren Krieg, nicht nur Krieg, sondern auch Corona, kümmert sich in dem Sinne dort gar keiner, weil die haben Probleme einfach Wasser zu bekommen oder zu überleben.
SWR2 Tandem mit Nabil Al-Amri, er ist Berater und, wie er sagt, Brückenbauer. Herr Al-Amri, Sie haben nach Ihrer Zeit in Sanaa dann viele Jahre in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, im arabischen Raum, aber auch im Kaukasus, in anderen Weltregionen. Was waren da so Ihre Aufgaben?
Also Teamentwicklung, beziehungsweise mein Spezialgebiet ist duale Berufsausbildung. Also im Grunde genommen Menschen, die eine Berufsausbildung haben, da ist ja Deutschland einfach auch führend. Und die Verbindung zwischen Praxis und Theorie, wie kann man das an Länder beziehungsweise in Curricula irgendwie einbauen? Ja, da gibt es Handwerkskammern, müssen da irgendwie miteinander arbeiten, Unternehmen müssen miteinander arbeiten, dann muss es Berufsschulen geben. Und da bin ich sozusagen der Mann, der aus Deutschland kommt und das Berufsausbildungssystem einfach auch selber, ich habe ja selber auch eine Berufsausbildung gemacht, unterstützt, anpasst an die jeweiligen geografischen beziehungsweise Landesgegebenheiten.
Heute arbeiten Sie auch sehr viel als freiberuflicher Berater. Was ist da der Schwerpunkt?
Da bin ich sozusagen eben mit Unternehmen, die natürlich global aufgestellt sind, viel aus der Automobilzuliefererindustrie, die eben Produktionsstätten in der arabischen Welt haben oder auch in der islamisch geprägten Welt. Da geht es dann darum, wie können die Leute ein bisschen besser miteinander arbeiten oder auch Kundenverbindungen aufbauen bzw. erhalten. Ja, also da sind meine Ansprechpartner in den Unternehmen Verkauf, Export, Marketing, aber auch Logistik. Ja, also wie kann man international zusammenarbeiten, so ganz grob gesagt.
Das hat natürlich wirtschaftliche Hintergründe. Die Leute wollen dann gut und besser Geschäfte machen. Aber geht es da dann eigentlich im Kern auch um ein besseres Verständnis für arabische oder islamisch geprägte Gesellschaften?
Absolut, natürlich. Also weil, Sie haben es ja schon gesagt, Sie wollen besser arbeiten. Also deutsche Unternehmen gehen in diese Welt, weil die Lohnkosten da ein bisschen geringer sind, logisch, ja. Auf der anderen Seite versuchen natürlich auch die Menschen dort, zum Beispiel sind in Tunesien die größten Arbeitgeber international die Deutschen, ja. Und da geht es eben auch um Dinge wie Arbeitsauffassung, ja. Da geht es um Dinge wie Pünktlichkeit, da geht es um Dinge wie man Mitarbeiter führt, weil die deutsche Führungskraft dann da vor Ort irgendwie an Grenzen tritt, weil die Leute irgendwie nicht so das machen, was sie denn eigentlich sollten. Oder wie ist das mit dem Ramadan? Ja, also große Ausschussquote, weil die Leute eben nicht so fähig sind, was zu tun, weil eben sie einfach
Den ganzen Tag
schwach
fasten.
sind, weil sie fasten und
Ja.
sowas, ja.
Okay. Was würden Sie sagen, ist da ein besonders häufiges Missverständnis oder ein klassisches Fettnäpfchen?
Klassisches Missverständnis, Verantwortung. Also letztendlich arbeiten die Menschen in der arabischen Welt oder islamisch geprägten Welt eher für eine Person. Also Beziehungsebene steht vor Sachebene. Ja? Also ich mache was für dich, weil ich dich, sie sozusagen als besonders unterstützend würdig empfinde. Ja? Und nicht unbedingt, weil ich jetzt einen Job bei dem und dem haben will, in dem und dem Unternehmen. Also Beziehung ist immer ganz wichtig und das wird vor allen Dingen auch von den Deutschen einfach unterschätzt. Also was sie auch mit ihrer Person transportieren und dass die Menschen eben für eine Person arbeiten und weniger für das spezifische Unternehmen.
Sie arbeiten auch als Dozent an der Universität in Bayreuth, vermitteln dort interkulturelle Kommunikation. Ist das im Prinzip eine ähnliche oder dieselbe Arbeit, bloß dass Sie diese Dinge über arabische, islamische Gesellschaften den Studierenden beibringen?
Also bei den Studierenden ist es eher so, da ist natürlich das Spezifische viel weniger als bei den Unternehmen. Und bei den Studierenden ist es halt im Grunde genommen so, dass sie viel auch so sehr viel Unsicherheit haben. Was ist das eigentlich mit der arabischen Welt? Was ist das mit dem Islam, was ist das mit dem Terrorismus und so weiter, ja. Also und da ist eben viel Aufklärungsarbeit dabei, auch Verständnis, ja, warum tun die Leute das denn so und so? Worauf ich immer Wert lege, ist sehr viel Interaktivität, dass die Leute also selber auch in Situationen kommen, wo sie selber nachdenken sollen und sich ein eigenes Gefühl erarbeiten sollen. Und auch, dass sie es nicht unbedingt akzeptieren müssen, wie die Leute die Welt sehen, aber dass sie verstehen, warum sie sie so sehen. Ja, das ist sozusagen eben bei den Studierenden ganz spannend auch mitzubekommen, dass sich da also so ihre Wissenslandkarte einfach auffüllen kann und die Leute da einfach immer sehr, sehr positive Erfahrungen und auch wirklich Erkenntnissprünge haben, wo sie sagen, ach Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ach so, ach deshalb machen die das. Mann-Frau-Verhältnis oder, ja, also da gibt es ganz viele Dinge. Do's and Don'ts, ja, also warum gibt mir die islamisch geprägte Frau nicht die Hand als Mann? Warum sind westliche Frauen Zwitter und. Also da gibt es ganz, ganz viel, wo die Leute dann also sagen, Mensch, also das ist wirklich Allgemeinbildung im besten Sinne des Wortes.
Die innere Wissenslandkarte haben Sie jetzt mal gesagt, erweitern. Gutes Stichwort. Sie selbst haben also biografische Erfahrung in zwei Weltregionen, im arabischen, im europäischen Raum, berufliche Erfahrung in vielen Kulturen und Ländern. Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Voraussetzung und Grundlage für Verständnis oder auch für die praktische Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen?
Ich glaube, absolute Basis ist erstmal ein Wollen. Also erstmal auch ein Interesse für das andere haben. Ja? Und das ist auch oft eben sehr emotional aufgeladen. Also wenn wir jetzt uns auch die arabische beziehungsweise die europäische Welt anschauen und da erstmal so ein Fundament zu finden, dass es was Gemeinsames gibt. Und deshalb komme ich auch wieder auf meine, was hat Deutschland mit der arabischen Welt zu tun? Ja, also da gibt es ganz viele Dinge.
Das Kabel.
Genau, korrekt, korrekt, korrekt. Das Hubble, genau, das Kabel, was wir aus dem Arabischen sich im Deutschen sozusagen widerspiegelt. Oder auch Alkohol, ja, also und so weiter. Also alles, was ist das Verbindende, ja, und nicht das Trennende. Das finde ich das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, die im Grunde genommen Voraussetzung einfach ist, um miteinander klarzukommen.
Nabil Al-Amri, Berater, Brückenbauer, war zu Gast heute in SWR2 Tandem. Herr Al-Amri, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren und wünsche alles Gute.
Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Angela Raymond. Einen schönen Radioabend mit SWR2 wünscht Martin Gramlich.